Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallo.
Ja, letzte Folge vor der Sommerpause, würde ich sagen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir sind wieder da am 12. September.
Oh.
Genau, das sind zwei Folgen, die wir überspringen und dann steigen wir quasi in 6 Wochen wieder ein.
Ja, krass.
Ja, aber ich glaube, dass alle jetzt im Sommer auch mit anderen Dingen beschäftigt sind und nicht unbedingt mit Podcast hören.
Ja, das sehe ich auch so.
Genau, wir genießen ein bisschen die Sonne, ich fahre auch nochmal in Urlaub. Jo,
ja, ich wahrscheinlich auch.
Ach so?
Ja, mein Mann, der guckt schon, aber er hat gefragt, wohin, aber ich bin jetzt um überlegen, ob ich ihn überrede nach Thailand oder China.
Ja, geil.
Weil Chinesisch ist er ja. Im Gegensatz zu koreanischen Speisen, das weiß er noch nicht. Aber wenn, dann will ich mal gucken, ob er, weil dann kann er auch mal einen großen Flieger fliegen.
Ja.
Und
ja, wenn du nicht weißt, wie du es ansprechen sollst, sag ihm doch einfach, er soll in unsere Folge reinhören.
Ja, genau.
Dann hört das.
Ja, werde ich machen.
Ja, geil.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt.
Ja,
mal gucken.
Ja. Ich komme nur bis Ulm.
Ja, naja.
Aber gut.
Deutschland ist auch schön.
Ja, und außerdem ist da ja Familie, von daher.
Richtig.
Ist das auch okay. Genau, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir starten rein, würde ich sagen.
Ja.
Denn nachdem wir beim letzten Mal schon über eine Airline gesprochen haben, die wir davor in 65 Folgen unseres Podcasts noch nicht erwähnt haben, habe ich auch heute wieder eine für euch. Weil bis zur Recherche kannte ich sie auch nicht. Denn heute geht es um Spanair. Gegründet im Dezember 86, flog sie ab März 88 als reine Charterfluggesellschaft. In den 5 Jahren zwischen 97 und 2002 gab es auch Interkontinentalflüge wie zum Beispiel nach Havanna oder Rio de Janeiro. Wäre doch auch noch ein Reiseziel, oder? Brasilien? Kuba?
Oh, das ist noch gefährlicher, ne? Oder?
Ja, puh. Ich glaube, gefährlich ist es überall. Ab 2003 war sie Mitglied der Star Alliance und auch die SAS Group waren an dem Unternehmen beteiligt, verkaufte jedoch Anfang 2009 den Großteil ihrer Anteile. Und im Dezember 2011 gab es Verhandlungen mit Qatar Airways, doch nachdem diese scheiterten, folgte schließlich die Insolvenz. Und trotzdem sprechen wir zwei heute über Spanair Flug 5022. Und damit über den schlimmsten Flugunfall seit 1983 in Spanien. Und damit ist er auf einem traurigen Platz 4 der schlimmsten spanischen Unfälle der Luftfahrtgeschichte. Kurz vor der Insolvenz besaß die Airline eine Flotte von 29 Flugzeugen. Darunter auch eine McDonnell Douglas DC-9-82 oder kurz MD-82. Also damals waren es noch zwei von dem Typ.
Mhm.
Die MD-82 mit dem Kennzeichen EC-HFP trug die Seriennummer 53148-2072 und absolvierte ihren Erstflug am 1.11.93, bevor sie 17 Tage später an Korean Air ausgeliefert wurde. Sie ist 45,1 Meter lang und misst 32,8 Meter von Flügelspitze zu Flügelspitze. Angetrieben von 2 Pratt & Whitney Triebwerken, die links und rechts neben dem Heck verbaut sind, schafft sie ungefähr eine Strecke von 3800 Kilometern. Kommen wir jetzt aber zum 20. August 2008 und zu Flug JK5022 bzw. LH2554. Denn dieser Flug von Madrid nach Gran Canaria war gleichzeitig mit dem Codeshare-Abkommen als Lufthansa-Flug verbunden. An Bord sind an diesem Mittwoch 166 Passagiere und 6 Crewmitglieder. 4 davon als Flugbegleiter in der Kabine und die 2 Piloten. Kapitän Antonio Garcia Luna mit seinen 39 Jahren kann er auf fast 8500 Flugstunden zurückblicken und er ist seit 9 Jahren bei Spanair. An seiner Seite First Officer Francisco Javier Mulet, 31 Jahre alt und eine Erfahrung von erst 1276 Stunden, seit 1,5 Jahren bei Spanair. Für sie ist es der 2. Flug des Tages, denn gestartet waren sie kurz vorher in Barcelona. Und jetzt soll es zum Flughafen Las Palmas auf Gran Canaria gehen. Planmäßiger Abflug 13 Uhr. Mit einer kleinen Verspätung von 25 Minuten bekommen Sie die Startfreigabe für Piste 3, 6 links. Sie arbeiten gerade noch die letzten Punkte auf Ihrer Checkliste ab, als Ihnen der hohe Messwert eines Staulufttemperatursensors auffällt und dieser RAT-Sensor misst die Außentemperatur des Flugzeugs und verfügt über eine Heizung, die sich im Flug selbst aktivieren kann, um Eisbildung vorzubeugen. Aber mit dieser erhöhten Temperatur wollen Sie nicht abheben. Deshalb brechen Sie den Start sicherheitshalber ab und kehren zum Gate zurück, um die Sache von Technikern überprüfen zu lassen. Während die Wartungstechniker nun also den Sensor mit Hilfe von Trockeneis herunterkühlen, warten die Passagiere im Flieger. Denn auch wenn es ohne Triebwerke in der brühenden Sonne extrem heiß wurde, wäre ein Aussteigen nicht notwendig gewesen, denn nach dem Abkühlen deaktivierte der Techniker den Sensor und jetzt konnte es also zurück zur Startbahn gehen.
Ja, aber dürfen Sie denn ohne diesen Sensor fliegen?
Ja, es gibt nämlich anscheinend eine Mindestausrüstungsliste und anhand dessen war es okay, ohne diesen zu fliegen, wenn keine Eisbildung zu erwarten war.
Ah, und das war dann anscheinend nicht so.
Nee, also ich gehe davon aus, im August, also nun ist es ja ganz oben im Himmel kälter.
Ich wollte gerade sagen, da sind ja Minusgrade.
Ja, aber ich glaube im August zwischen Madrid und Gran Canaria. Okay. Also.
Man weiß es nicht bei da oben.
Genau, aber ja. Auf jeden Fall wurde der ausgeschaltet und dann ging es wieder los. Nämlich knapp 55 Minuten später geht's wieder auf die Startbahn. 14.23 Uhr, Takeoff. Die MD-82 beginnt zu beschleunigen. Nach knapp 2 Kilometern und 50 Sekunden erhebt sich das Flugzeug von der Startbahn in Richtung des blauen Himmels. Doch nur 4 Sekunden, nachdem das Fahrwerk den Boden verlassen hat und etwa 12 Meter über dem Boden, ertönt ein Alarm im Cockpit. First Officer Francisco Mulet, in diesem Fall der Pilot Flying, denkt im ersten Moment an einen Triebwerksausfall. Trotzdem oder gerade deshalb versucht er, den Schub zu erhöhen.
Ja, und was macht der Kapitän?
Ja, also der sagt ihm, also er soll in Anführungsstrichen die verdammte Maschine fliegen.
Oh, ja.
Ja, ich dachte okay. Auch in dem Moment übernimmt der Pilot, also der Kapitän.
Der Kapitän, ja, ja. Aber hat er nicht.
Nein. Und es half alles nichts. Die MD-82 beginnt zu vibrieren. Die Warnung für Stall, also den Strömungsabriss, springt an. Dann trudelt sie nach rechts, verliert an Höhe, von der nur wenig vorhanden war. Berührt mit dem Heck und der rechten Tragfläche den Boden. Durch oder gerade wegen der Geschwindigkeit hebt das Flugzeug noch einmal ab, als es einen Abhang hinunterrutschte, aber zum Stehen kommt es immer noch nicht. Denn die Maschine rutscht weiter, bis es einen kleinen Bach erreicht, wo sie gegen das Flussufer prallt. Das vordere Drittel landet nach dem Auseinanderbrechen kopfüber im Bach. Die restlichen Teile der McDonnell Douglas fangen sofort Feuer. Die Lotsen im Tower alarmieren sofort die Rettungskräfte und konnten sonst nichts anderes tun, als zuzusehen. Und noch vor der Feuerwehr trafen Mitarbeiter des Flughafens Madrid ein und versuchten, Überlebende zu finden und zu retten. Daraus überleben nur 18 der insgesamt 172 Menschen an Bord. Kurz darauf sind die ersten Ermittler vor Ort. Untersucht wurde der Absturz von der Civil Aviation Accident and Incident Investigation Commission, kurz CIAIAC. Und des Weiteren kamen Kollegen vom NTSB, Mitarbeiter von Boeing und Pratt & Whitney dazu.
Aber warum Boeing?
Ja, sorry, das hatte ich vorhin nicht gesagt. McDonnell Douglas wurde im Jahr 97 von Boeing für fast 14 Milliarden US-Dollar gekauft.
Oha, 14 Milliarden.
Ja.
Na, alle Achtung.
Ich habe auch nochmal nachgeguckt, ja. Weil ich dachte, es wären Millionen, aber es waren
krass.
14 Milliarden.
Ja.
Und das war auch der Moment, als Boeing zum größten Luft- und Raumfahrtkonzern der Welt wurde. Zumindest damals. Mittlerweile ist es aber wohl Airbus, gemessen an den Auslieferungen und dem Umsatz. Aber jetzt schweife ich ab. Deren Aufgabe ist es nun also herauszufinden, was passiert ist und was zu dieser Katastrophe geführt hat. Die Hitze im August unter spanischer Sonne macht es für alle nicht leicht und trotzdem muss alles genau dokumentiert und fotografiert werden. Außerdem ist es höchste Priorität, die Flugschreiber so schnell wie möglich zu finden. Es gelingt ihnen. Sie gehen jetzt zur Auswertung ins Labor nach Latina, einem Stadtteil von Madrid. Vielleicht können Sie Licht ins Dunkle bringen. Schließlich gibt es viele Angehörige, die endlich Antworten haben möchten, warum ihre Liebsten sterben mussten. Bis die Flugschreiber ausgewertet sind, ist die Absturzstelle der wichtigste Beweis. Hier zeigt sich, dass die MD-82 von Spanair Flug 5022 nur 60 Meter von der Landebahn entfernt das erste Mal aufschlug. Dann schafften sie es noch eine Straße zu überqueren und rutschten danach noch über 500 Meter, bis sie schlussendlich auf das Flussufer traf. Durch diesen Verlauf des Starts und der im Anschluss folgenden Tragödie haben die ermittelnden Beamten sofort eine Idee, was passiert sein könnte. Schließlich ist die Triebwerksleistung gerade beim Starten besonders entscheidend. Denn ohne genug Schub kann ein Flugzeug nicht die nötige Geschwindigkeit erreichen, um den Luftwiderstand zu überwinden und abzuheben.
Macht ja Sinn, aber eben hast du gesagt, dass der Flying Pilot eine Äußerung getroffen hat. Das war doch das...
Mit dem Triebwerksverlust.
Genau.
Das stimmt. Aber die Ermittler finden bei der Untersuchung Schlamm, Gras und Erde innerhalb des Triebwerks ein deutliches Zeichen dafür, dass die Triebwerke liefen und anscheinend funktionsfähig waren.
Ja gut, okay, aber dann war es das nicht. Aber was war es dann?
Und genau um das zu klären, lassen sich die Beamten nun alle möglichen Berichte zukommen. Egal, ob es um Wartungsunterlagen ging, ums Wetter oder um die Piloten selbst. Während das geschieht, rechnen sie das Gewicht des Fliegers aus und schauen, ob die MD-82 richtig beladen war. Denn auch wir wissen aus einem anderen Fall, was alles passieren kann, wenn Flugzeuge eben nicht richtig beladen sind. Aber auch hier war alles in Ordnung. Die Aussage der Lotsen im Tower ist dagegen vielversprechender. Denn sie erzählen davon, dass der erste Start abgebrochen wurde.
Ja, stimmt. Das hatte ich vergessen.
Ja. Mhm. Lag es also daran? Oder vielleicht an dem Druck, der nun auf den Piloten lastete? Schließlich kam es ja jetzt zu einer Verspätung. Und viel schlimmer war aber die Tatsache, dass die Triebwerke während der technischen Überprüfung ausgeschaltet waren.
Naja, weil damit funktioniert ja die Klimaanlage auch nicht.
Sehr gut. Genau. Und das bei blauem Himmel ohne Wolken und Temperaturen von 28, 29 Grad.
Das musst du dir ja mal vorstellen. Das wird bestimmt richtig warm im Flugzeug.
Ja. Das möchte man nicht. Das ist wie im Auto, wenn du mit abgeschaltetem Motor irgendwie, ich warte mal eben kurz.
Ja, genau.
Und hierzu kurz der Appell. Keine Kinder, keine Tiere, keine älteren Menschen im Auto lassen, wenn ihr es in der Sonne irgendwo abstellt.
Genau.
So, zurück zum Fall. Das Ganze dauerte ja 55 Minuten, bis eben dieser Sensor deaktiviert wurde. Aber auch bei der Ermittlungskommission kommt die Frage nun auf, ob dieser deaktivierte Temperatursensor irgendwie mit dem Absturz zusammenhängen könnte. Das Einzige, was nach der Deaktivierung auch nicht mehr ging, war die automatische Schubkontrolle. Aber auch das ist kein Grund für einen Absturz. Aber halt! In den Wartungsunterlagen finden sich auch Aufzeichnungen darüber, dass auch die Schubumkehr des rechten Triebwerks deaktiviert war.
Ja, aber die brauchen sie ja bei der Landung und nicht beim Start.
Da hast du recht, aber vielleicht hat sich das defekte, deaktivierte Schubumkehrteil, höchst professionell heute, beim Start selbst irgendwie aktiviert.
Ja, aber ist das nicht ziemlich weit hergeholt?
Definitiv. Und trotzdem gehen sie der Sache aber nach, denn zumindest theoretisch würde das möglich sein und einiges erklären.
Ja, bin ich ja mal gespannt.
Wird die Schubumkehr nach der Landung aktiviert, ist es bei diesem Flugzeug so, dass sich zwei Klappen öffnen, um sich hinter dem Triebwerk zu schließen und so den Triebwerkstrahl umzuleiten. Also nach vorne. Geschieht dies im Flug, kommt es zu einem Auftriebsverlust und das Flugzeug stürzt ab. Auch über so einen Fall haben wir in unserem Podcast schon gesprochen.
Stimmt, ich erinnere mich.
Sie gehen dieser Theorie nach und untersuchen die Schubumkehrer, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Aber Hinweise für einen Defekt finden sie nicht. Somit konnte aber wieder eine mögliche Ursache ausgeschlossen werden. Aber was war es dann? Was hat dafür gesorgt, dass Flug 5022 nicht höher stieg als 12 Meter?
Ja, aber war da was mit den Flügeln nicht in Ordnung?
Gute Frage, weil an den Tragflächen, also den Flügeln, befinden sich ja die Landeklappen und auch die Vorflügel. Hast du bestimmt und ihr alle auch bestimmt schon mal gesehen, weil die werden vor dem Start immer noch mal so rauf und runter
Ja,
gefahren
genau.
und werden dann ja eine bestimmte Position
Richtig.
gefahren, damit der Auftrieb beim Start erhöht wird und bei der Landung werden die so hochgeklappt.
Ja.
Und damit kann nämlich der Auftrieb dann besser erzeugt werden. Sollte das aber nicht der Fall gewesen sein, wäre klar, warum ein Start unmöglich war. Der Grund, warum sich die CIA-IAC-Ermittler nun den gefundenen Mechanismus der Klappen ganz genau ansehen. Und sie finden tatsächlich etwas. Denn beim Aufprall wurde dieser gegen seine Halteschiene gedrückt. Das bedeutet, er hat in seiner Position, die er zum Unfallzeitpunkt also gehabt hat, eine Kerbe hinterlassen.
Und in welcher Position?
In der sogenannten Nullstellung.
Oh, okay. Also waren sie gar nicht ausgefahren.
Genau so sieht's im Moment aus.
Ah.
Zumindest deutet alles darauf hin. Doch glauben können die Ermittler das Ganze nicht so recht. Schließlich waren beide Piloten keine Anfänger.
Ja, aber kann sich das auch irgendwie anders verstellt haben durch den
Ja,
Aufprall oder?
vielleicht, aber sicher können sie das eben nicht sagen. Also genau der richtige Moment, sich die Personalakten anzusehen. Aber wie schon vermutet, zeigt sich auch hier nur, dass die beiden Männer im Cockpit alle nötigen Aus- und Weiterbildung hatten. Und auch sonst waren sie sehr qualifiziert. Deshalb ist es umso besser, dass die Auswertung des Stimmrekorders da ist. Sie hören, wie die Checkliste vor dem Start abgearbeitet wird. Und es ist deutlich zu hören, dass der Pilot sagt, die Klappen sind auf 11 Grad eingestellt.
Das ist die richtige Einstellung für den Start.
Ja. Aber das Ganze macht es eben noch verwirrender. Die Hoffnung liegt nun auf dem Flugdatenschreiber. Es zeigt sich, dass die Klappen richtig positioniert waren. Zumindest vor dem ersten Startversuch. Den die Piloten, wie wir wissen, ja wegen des defekten Staulufttemperatursensors abgebrochen haben.
Ja, und was dann?
Naja, ich hatte ja, also vorhin schon gesagt, sie fuhren dann zurück, ließen das Ganze von dem Techniker überprüfen. Und beim Verlassen der Startbahn fuhren sie die Landeklappen und Vorflügel wieder ein.
Aber die Checkliste müssen Sie doch auch vor dem zweiten Start wieder durchgehen, oder nicht?
Ja. Und die Klappen und die Vorflügel sind bei der Pre-Flight-Checklist sogar mehrmals aufgelistet.
Also sind Sie, ja, Sie hoffentlich auch durchgegangen.
Ja, also das kann anhand des Stimmrekorders nachvollzogen und angehört werden. Dabei hören Sie auch, dass First Officer Mulet die Checkliste Punkt für Punkt durchgeht. Und zwar so lange, bis Kapitän Luna ihn vor dem letzten Punkt unterbricht, weil er möchte, dass der First Officer sich die Rollerlaubnis vom Tower einholen soll.
Okay, und was ist der letzte Punkt? Oder welcher wäre es gewesen?
Klappen und Vorflügel.
Okay.
Ja.
Ja, braucht man nicht mehr so viel sagen, ne?
Nee. Und also es gibt aber auch noch eine weitere Checkliste. Und zwar die vor dem Rollen eines Flugzeugs. Doch auch hier wird alles ganz schnell und nicht komplett gecheckt, beziehungsweise ein Teil übersprungen. Und zwar auch hier wieder der Teil mit den Klappen und den Vorflügeln. Sie klingen auf den Aufnahmen schon gestresst, also als würden sie sich jetzt beeilen wollen.
Na ja, klar, ist auch klar, die haben ja auch Verspätung.
Stimmt, genau. Aber wir wissen ja durch unseren Podcast, lieber später ankommen als gar nicht.
Richtig, aber das sehen die nicht so, weil das Zeit ist Geld, ne?
Da hast du recht. Aber sie haben auch noch eine Chance, denn es gibt noch eine dritte und letzte Checkliste,
Okay.
auf der dieser so wichtige Punkt aufgeführt ist. Zu schnell hintereinander kommen die letzten Punkte. Der First Officer kann nicht alle Werte so schnell abgelesen haben und der Kapitän hätte sie auch so schnell nicht kontrollieren können. Deshalb besteht der Verdacht darin, dass er die Werte inklusive des letzten Teils der Checkliste einfach so aus dem Gedächtnis heruntergebetet hat. Denn hätte er wirklich auf seine Instrumente geschaut, hätte er auch gesehen, dass sie auf 0 und eben nicht auf 11 Grad standen.
Also das heißt, Sie hatten drei verschiedene Checklisten, bei denen Sie es jedes Mal hätten merken können, oder? Aber es ist den beiden trotzdem nicht aufgefallen. Also das finde ich schon,
Ja, genau das.
ja, also mir fehlen echt schon wieder die Worte.
Ja. Und das ist jetzt aber auch die finale Theorie der Flugunfallermittler. Doch es bleibt die Frage nach dem Warum. Lag es an der Verspätung? Also an dem Druck? An der Hitze im Flugzeug? Denn wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die MD-82 fast eine Stunde ohne Klimaanlage bei den Technikern waren. Oder war es vielleicht doch ein ganz anderer Grund? Die weiteren Ermittlungen zu der Airline selbst zeigen, dass es Pläne gab, Mitarbeiter zu entlassen, weil es Probleme mit der Finanzierung gab. Am Ende kann man wohl sagen, dass es eine Mischung aus allem war.
Ja, aber jetzt mal stopp, ich muss jetzt nochmal an den Anfang zurück.
Na?
Sagte nicht einer von den beiden beim Start etwas von einem Triebwerksausfall?
Stimmt. Der First Officer als die MD-82 schon kurz vor dem Strömungsabriss.
Ja, aber wie passt denn das dazu?
Die automatische Schubregelung war nicht mehr funktionsfähig, weil diese ja mit diesem defekten oder, also nicht defekten, aber deaktivierten Sensor zusammenhängen. Und die Ermittler hören auf den Stimmenrekorderaufzeichnungen, dass das dem First Officer ziemliche Sorgen bereitete und er sich darum viele Gedanken darüber machte. Wahrscheinlich konnte er sich nicht vorstellen, dass etwas anderes so ein Problem verursachen könnte, weil er sich eben so auf diesen Schub konzentriert hat. Aber mindestens genauso interessant ist die Frage, warum wurden sie nicht durch einen akustischen Alarm gewarnt, dass die Landeklappen nicht in der Startposition waren? Denn normalerweise gibt es so einen Ton. Sie befürchten, das Ganze hängt auch irgendwie mit dem Stauluft-Temperatursensor zusammen. Und sie haben recht. Die Heizung des Sensors und das Take-Off-Warning-System werden vom gleichen Relais angesteuert. Und ein Relais ist quasi ein ferngetriebener Schalter, über den man ein oder mehrere Stromkreise schließen kann. Eventuell war also dieser defekt und gar nicht der Sensor selbst. Doch zu 100% beweisen lässt es sich nicht, weil die Flugunfallermittler können den Fehler einfach nicht reproduzieren. Im Unfallbericht steht: Die Besatzung verlor die Kontrolle über das Flugzeug aufgrund eines Strömungsabrisses unmittelbar nach dem Start. Ursache hierfür war eine fehlerhafte Flugzeugkonfiguration, bei der die Vorflügel bzw. Landeklappen nach einer Reihe von Fehlern und Versäumnissen nicht ausgefahren waren. So wie das Fehlen der Warnung vor einem fehlerhaften Startkonfiguration. Die Besatzung erkannte die Warnung vor einem Strömungsabriss nicht und korrigierte die Situation nach dem Start nicht. Sie reduzierte kurzzeitig die Triebwerksleistung, erhöhte den Nickwinkel und korrigierte den Querneigungswinkel nicht, was zu einer Verschlimmerung des Strömungsabrisses führte. Die Besatzung erkannte den Konfigurationsfehler nicht, da sie die Checklisten, die Punkte zur Auswahl zur Überprüfung der Position der Vorflügel bzw. Landeklappen enthalten, bei den Flugvorbereitungen nicht ordnungsgemäß verwendeten. Die CIA-IAC hat folgende beitragende Faktoren identifiziert. Das Fehlen einer Warnung vor einer fehlerhaften Startkonfiguration aufgrund des Ausfalls dieses Stauluftsensors, wodurch die Besatzung nicht vor der ungeeigneten Startkonfiguration des Flugzeugs gewarnt wurde. Die Ursache für den Ausfall des Stauluft-Temperatursensors konnte nicht eindeutig ermittelt werden. Und unzureichendes Crew Resource Management, das Abweichung von den Verfahren bei ungeplanten Unterbrechungen der Flugvorbereitung nicht verhinderte. Und wir wissen ja, dass immer erst was passieren muss, bevor dann was geändert wird.
Richtig.
Als Folge aus dem Unglück gab es neue Sicherheitschecks vor dem Start von europäischen Airlines. Und außerdem wurden zwei Spanair-Techniker und ein Ingenieur wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Allerdings wurden diese eingestellt bzw. aufgehoben, weil letztendlich trugen die zwei Piloten die Verantwortung dafür.
Ja, also ich finde das eh schon ganz schön krass,
ja,
dass da andere angeklagt werden, ja, obwohl die Piloten Schuld hatten, ne?
Ja.
Das muss man sich ja mal eingestehen. Also,
naja, vor allem, es war wieder diese Verkettung. Es ist wieder eine Verkettung gewesen, damit es zu diesem Unglück kam.
Ja, natürlich. Drei Checklisten. Natürlich, genau. Aber da muss man die doch, auch wenn man Verspätung hat.
Ja, aber wahrscheinlich dachten sie, dann haben wir noch mehr Verspätung und dann sind wir nachher die Ersten, die gekündigt werden. Also das passt ja in dieses, na, dass die Airline finanzielle Probleme hatte.
Richtig,
und so.
Richtig. Aber natürlich, trotzdem.
Ja, lieber später ankommen als gar nicht.
Genau, das ist ja. Ja. Unser Leitspruch. Also, genau. Aber das sehen halt eben die Fluggesellschaften nicht, ne? Ja. Also nicht alle. Also,
ja, genau.
Aber ja, heftig.
Ja, fand ich auch. Und damit ist der letzte Fall vor der Sommerpause beendet. Aber
genau.
Eins wollte ich noch ansprechen. Nadja, hast du das mitgekriegt mit dem Flugzeug, was jetzt hier einmal um die Welt geflogen ist, von Toulouse nach Melbourne? Nein. Und zurück? Die haben jetzt das erste Mal die Strecke getestet, Toulouse-Melbourne. Und zurück haben sie 24 Stunden gebraucht. Also der längste Flug der Welt. Testflug ist jetzt gelaufen und ich glaube, nächstes Jahr ab Oktober wollen sie den anbieten.
24 Stunden im Flugzeug
Ja.
oder?
Ja. Also reine Flugzeit.
Nein, also da, wie gesagt, ich war bei 11,5 Stunden. Das ist für mich schon fast wirklich das Höchste meiner Gefühle.
Ja.
Aber 24 Stunden in so einem Flieger, nee.
Aber das ist ja ein A350 und da haben sie die Sitzplatzzahl reduziert, dass du wohl auch eine Area hast, wo du dir die Beine vertreten kannst.
Ja, das mag ja alles sein, aber es ist ja trotzdem Flugzeug. Wie gesagt, also ich bin nach 11,5 Stunden,
Also es
da
wäre
bin
jetzt nicht
ich.
mein Weg, weil, also ob ich jemals nach Australien komme, wage ich zu bezweifeln.
Nein, das sowieso nicht. Ja, das Viehzeug da, das ist mir zu
Aber
giftig.
ich glaube, für die Leute, die dahin wollen, ist ein Direktflug halt
Ja,
cooler, als
definitiv.
nochmal irgendwo zwischendrin umzusteigen.
Definitiv. Also das Umsteigen, ich musste ja auch.
Ja.
Na, in Warschau, war das Warschau?
Ja.
Ja, genau, da musste ich ja umsteigen. Also ist schon nervig.
Ja.
Na, aber wer es mag, bitte soll sich drauf freuen, aber das wäre für mich too much, wirklich.
Ja, ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, was
Ja.
die Tickets nachher kosten. Einfach nur mal aus reinem
Ja,
Interesse.
genau, hätte ich auch mal Lust drauf, mal zu gucken.
Und ob das dann teurer oder günstiger ist als mit
Ja.
Zwischenstopp.
Ja.
Das.
Aber das werden wir von dir ja erfahren. Du guckst ja immer, du bist ja
Ja.
schlau wie Schlumpf.
Ja. Aber das dauert noch ein bisschen, wie gesagt.
Ja,
Also, das waren jetzt nur
genau.
die Testflüge und
Krass.
ja, fand ich auch.
Ja.
Und damit verabschieden wir uns jetzt in die Sommerpause.
Richtig.
Wir hoffen, ihr werdet zauberhaftes Wetter haben, einen zauberhaften Sommer. Und wir sind am 12. September wieder
An
da.
meinen Mamas Geburtstag. Ja.
Genau. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr uns treu bleibt und dann am 12. September auch wieder reinhört.
Ja, genau.
Genau. Und ansonsten verfolgt uns gerne auch mal bei TikTok oder Instagram. Da laden wir immer mal was hoch. Und dann hören wir uns in
4 Wochen.
6 Wochen.
In 6 Wochen.
In 6 Wochen.
Ach du, ach stimmt, der ganze August ist
Ja.
ja, in 6 Wochen.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Trug die Seriennummer 53.000. Durch diesen Verlauf des Starts und direkt im Anschluss folgende Tragödie haben die Ermittler durch diesen Verlauf des Starts und dem im Anschluss, naja, also ich hatte ja schon vorhin, als ich gesagt habe, sie,
Entschuldigung.
okay, doch beim Aufen, beim
Upfnhören.
zu schnell hintereinander kommen die letzten Punkte. Das war doch auch kein Satz.
Nee.
Die weiteren Ermittler, wir geben uns heute noch mal Mühe in den Outtakes für euch.